waters crashing. I'm a mess without my little China girl. Wake up in the morning, where's my little China girl?
Helmut Krauss liest die 7. von 13 Folgen aus der Erzählung Die Schattenlinie von Joseph Conrad in der Übersetzung von Ernst Wagner. In seinem Spätwerk aus den Jahren 1916-17 verarbeitet Conrad ein Erlebnis, das 28 Jahre zurückliegt, seine eigene erste Fahrt als Kapitän. Nach der Ankunft auf seinem Schiff macht der Ich-Erzähler und frisch gebackene Kapitän gleich im Salon Bekanntschaft des ersten Steuermanns, Burns mit Namen, ein etwas verspannt und verhärmt wirkender Mann. Dieser berichtet ihm von dem früheren, gerade verstorbenen Kapitän. Er sei ein sonderbarer, halsstarriger Kerl gewesen, habe nachts stundenlang auf seiner Geige gespielt und, als es ans Sterben ging, dem Schiff und seiner Mannschaft den Untergang gewünscht. Und, versichert der erste Steuermann verstört, es war sein voller Ernst. Der noch junge Nachfolger im Amt des Kapitäns gerät über diese Mitteilung ins Grübeln.
Dieser Mann war bis auf sein Alter in allem Wesentlichen genau das Gleiche gewesen wie ich. Sein Lebensende jedoch war ein vollendeter Treuebruch. Ein Verrat an einer Tradition, die mir so gebieterisch erschien, wie es eine Richtschnur auf dieser Erde nur sein konnte. Aber anscheinend konnte selbst auf See ein Mann das Opfer böser Geister werden. Ich spürte förmlich auf meinem Gesicht den Atem der unbekannten Mächte, die unser Schicksal formen. Um nicht allzu lange im Schweigen zu verharren, fragte ich den Ersten, ob er an die Frau seines Kapitäns geschrieben habe. Er schüttelte den Kopf. Niemandem hatte er geschrieben. Sofort verdüsterte sich seine Miene. Ans Schreiben hatte er überhaupt nicht gedacht. Er hatte genug damit zu tun, dem niederträchtigen chinesischen Stauer beim Beladen des Schiffes dauernd auf die Finger zu sehen. Mit dieser Äußerung vermittelte mir Burns den ersten Einblick in das wahre Innere seiner Seele, der Seele eines ersten Offiziers, die auch in seinem Körper voller Unruhe hauste. Er dachte einen Augenblick nach, dann fuhr er hastig mit düsterer Stimme laut fort: Ja, der Kapitän starb fast genau um die Mittagszeit. Am Nachmittag sah ich seine Papiere durch. Bei Sonnenuntergang hielt ich die Totenandacht für ihn. Dann legte ich das Schiff auf Nordkurs und brachte es hierher. Ich brachte es herein. Er schlug mit der Faust auf den Tisch. Von selbst hätte es wohl auch kaum hereinkommen können, bemerkte ich. Doch warum sind Sie nicht nach Singapur gegangen? Seine Augen gingen unruhig hin und her. Es war der nächste Hafen, murmelte er mürrisch. Ich hatte diese Frage ganz arglos gestellt, aber seine Antwort hierauf, der Unterschied in der Entfernung war bedeutungslos, und sein Benehmen brachten mich auf den wahren Grund. Er wollte einen Hafen anlaufen, wo er annehmen konnte, dass man ihm aus Mangel an einem geeigneten Kapitän weiterhin die Führung des Schiffes überlassen hätte. Während es in Singapur, wie er richtig vermutete, genug qualifizierte Leute geben würde. Er hatte jedoch bei seinen naiven Überlegungen das Telegrafenkabel ganz außer Betracht gelassen, das auf dem Grund desselben Golfes ruhte, in den er das Schiff gebracht hatte, das er vom Untergang gerettet zu haben glaubte. Daher der bittere Beigeschmack unserer Unterhaltung. Ich spürte ihn immer deutlicher. Und immer weniger war er nach meinem Gusto. Hören Sie, Herr Burns, begann ich sehr ruhig, aber bestimmt. Sie müssen wissen, dass ich nicht hinter dieser Stellung hergelaufen bin. Sie wurde mir aufgedrängt und ich nahm sie an. Ich bin hier, um vor allem das Schiff heimzubringen. Sie können überzeugt sein, ich werde dafür sorgen, dass jeder Einzelne hier an Bord so lange seine Pflicht tut. Das ist alles, was ich im Augenblick zu sagen habe. Burns war inzwischen aufgestanden, aber anstatt zu gehen, blieb er empört und mit zitternden Lippen stehen, sah mich dabei so scharf an, als bliebe mir nun nichts anderes übrig, als schon aus natürlichem Anstand zu verschwinden, nachdem ich seine Gefühle so gröblich verletzt hatte. Wie alle primitiven Gefühlsäußerungen wirkte auch seine Erregung bewegend. Ich empfand Mitleid, ja beinahe Teilnahme für ihn, bis er, als er sah, dass ich nicht verschwand, mit mühsamer Selbstbeherrschung sagte: Wenn ich nicht Frau und Kind zu Hause hätte, dann würde ich Sie, darauf können Sie sich verlassen, sofort um meine Entlassung gebeten haben, als Sie an Bord kamen. Mit der größten Gemütsruhe, als handele es sich um irgendeine wildfremde Person, gab ich zur Antwort: Und ich, Herr Burns, hätte Sie nicht gehen lassen. Sie sind als erster Offizier angemustert und haben die Musterrolle unterschrieben. Ich erwarte daher von Ihnen, solange die Reise nicht beendet ist, dass Sie weiter Ihre Pflicht erfüllen und mich nach besten Kräften mit Ihrer Erfahrung unterstützen werden. Der starre, ungläubige Blick, den er die ganze Zeit auf mich gerichtet hatte, wich jetzt vor meiner freundlichen Haltung. Mit einer leichten Aufwärtsbewegung seiner Arme, ich sollte diese Gäste später noch oft genug erleben, stürzte er aus dem Salon. Wir hätten uns dieses kleine Geplänkel leicht ersparen können. Denn ehe noch ein paar Tage vergangen waren, bat mich Burns flehentlich, ihn nicht zurückzulassen, während ich ihm keine feste Antwort geben konnte. Die ganze Angelegenheit nahm einen etwas tragischen Charakter an. Und dabei bestand diese grässliche Schwierigkeit nur aus einem gar nicht zur Sache gehörenden Ereignis. Aus einer bloßen Komplikation des hauptsächlichen Problems, nämlich wie man dieses Schiff, das mit seinen Leuten und mit allem, was dazugehörte, jetzt mein Schiff war und dessen Leib und Seele auf diesem verpesteten Fluss schlummerte, von hier fort hinaus auf See bekommen konnte. Burns hatte nämlich, solange er stellvertretender Kapitän war, etwas übereilt eine Charterpartie unterzeichnet, die in einer idealen Welt ohne Arglist ein ausgezeichnetes Dokument gewesen wäre. So wie ich es durchgelesen hatte, wusste ich, dass es zu Ärgernissen kommen würde, wenn nicht die andere Partei ganz außergewöhnlich ehrlich und einsichtsvoll wäre. Burns, dem ich meine Befürchtungen mitteilte, zog es jedoch vor, hieran großen Anstoß zu nehmen. Er sah mich mit dem üblichen, ungläubigen, starren Blick an und sagte erbittert: »Damit wollen Sie doch wohl sagen, dass ich sehr dumm gehandelt habe.« Mit der Freundlichkeit, die ich ihm gegenüber stets anwandte und die ihn immer mehr in Verwunderung zu versetzen schien, gab ich ihm zur Antwort, dass ich nichts Derartiges damit hätte sagen wollen. Das würde ich der Zukunft überlassen. Und tatsächlich, die Zukunft brachte uns einen Haufen Ärgernisse. Es gab Tage, an denen ich kaum anders als mit Abscheu an Kapitän Giles denken konnte. Seine verdammte Schlauheit hatte mir diesen Posten aufgeheißt. Und dass sich seine Prophezeiung, ich würde noch alle Hände voll zu tun haben, nun tatsächlich erfüllte, erweckte den Anschein, als habe er das alles mit Absicht getan, um meiner jugendlichen Arglosigkeit einen bösen Streich zu spielen. Ja, ich hatte alle Hände voll zu tun, mit Komplikationen, die als Erfahrung außerordentlich wertvoll waren. Die Menschen halten sehr viel von den Vorteilen der Erfahrung. Doch in diesem Zusammenhang bedeutet Erfahrung immer etwas Unangenehmes gegenüber dem Zauber und der Unschuld der Illusionen. Ich muss sagen, ich war im Begriff, meine Illusionen sehr schnell zu verlieren. Aber über all diese lehrreichen Komplikationen brauche ich mich nicht weiter auszulassen, sondern kann sie in dem einen Wort zusammenfassen: Zeitverlust. Eine Menschheit, die das Sprichwort Zeit ist Geld erfunden hat, wird meine Sorge verstehen. Das Wort Zeitverlust drang in die geheimste Kammer meines Gehirns ein und hallte dort wie Glockenschläge wider, die mein Gehör taub machten und so auf meine Sinne einwirkten, dass alles eine düstere Färbung, einen bitteren Geschmack, eine unversöhnliche Bedeutung annahm. Es tut mir wirklich leid, dass Sie so viel Ärger haben. Ja, wirklich. Das waren die einzigen menschenfreundlichen Worte, die ich damals zu hören bekam. Dass Sie von einem Arzt kamen, war nur zu passend. Ein Arzt ist seiner Bestimmung nach ein Menschenfreund, aber dieser Mann war es tatsächlich. Seine Worte waren nicht beruflich gesprochen. Ich war ja nicht krank, aber die Mannschaft war es und darum kam er an Bord. Er war der Arzt unserer Gesandtschaft und natürlich auch des Konsulats. Er kümmerte sich um den Gesundheitszustand an Bord, der meistens schlecht war und die Leute gleichsam an den Rand der Erschöpfung brachte. Ja, die Mannschaft war krank. Und daher bedeutete Zeit nicht nur Geld, sondern auch das Leben. Ich hatte noch nie eine solch ausgeglichene Mannschaft erlebt. So meinte auch der Arzt. Sie scheinen sehr ordentliche Leute an Bord zu haben. Nicht allein, dass sie durchweg nüchtern und vernünftig waren, hatten sie auch gar nicht das Bedürfnis, an Land zu gehen. Es wurde alles getan, sie so wenig wie möglich der Sonne auszusetzen, indem sie nur mit leichter Arbeit unter den Sonnensegeln beschäftigt wurden. Der menschenfreundliche Arzt lobte mich. Ihre Anordnungen erscheinen mir sehr vernünftig, mein lieber Kapitän. Ich kann gar nicht ausdrücken, wie sehr mich diese Äußerung tröstete. Das von einem hellblonden Backenbart umrahmte, runde Gesicht des Arztes strahlte vollendete Liebenswürdigkeit und Würde aus. Er schien der einzige Mensch auf der Welt zu sein, der noch etwas Interesse für mich hatte. Bei jedem Besuch pflegte er sich für ein halbes Stündchen zu mir in den Salon zu setzen. Eines Tages sagte ich zu ihm: »Ich kann jetzt wohl nichts weiter für die Leute tun, als sie weiter so zu behandeln, wie Sie es tun, bis ich in See gehen kann.« Er neigte den Kopf, schloss die Augen hinter der großen Brille und murmelte: »Die See. Ja, gewiss.« Der erste der Mannschaft, den es völlig umwarf, war der Steward. Der Mann, mit dem ich zuerst gesprochen hatte, als ich an Bord kam. Er wurde an Land geschafft, mit Anzeichen von Cholera, und starb dort nach einer Woche. Und während ich noch unter dem niederschmetternden Eindruck dieses ersten schweren Schlages des Klimas stand, zog sich Burns zurück und legte sich, ohne jemand ein Wort zu sagen, mit hohem Fieber in die Koje. Ich glaube, er hatte sich diese Krankheit teils durch seine Verärgerung selbst zugezogen, und das Klima tat ein Übriges mit der schnellen Bereitschaft eines unsichtbaren Ungeheuers, das in der Luft, im Wasser, im Schlamm des Flussufers auf der Lauer liegt. Burns war ein auserwähltes Opfer. Als ich nach ihm sah, lag er auf dem Rücken, starrte trübe vor sich hin und strahlte Hitze aus wie ein kleiner Backofen. Er beantwortete meine Fragen kaum und brummte nur: Kann man denn nicht einmal einen dienstfreien Nachmittag nehmen, wenn man so fürchterliche Kopfschmerzen hat? Und als ich dann abends nach dem Essen im Salon saß, konnte ich ihn dauernd in seiner Kammer vor sich hin murmeln hören. Ransom, der den Tisch abräumte, sagte zu mir: Ich befürchte, Herr Kapitän, dass ich mich um den ersten Steuermann nicht so sehr kümmern kann, wie er es wohl nötig hat. Denn ich muss ja oft lange Zeit vorne in der Kombüse sein. Ransom war der Koch. Burns hatte mich am ersten Tag auf ihn aufmerksam gemacht, als er, die Arme auf der breiten Brust verschränkt, an Deck stand und auf den Fluss schaute. Schon von Weitem fiel er durch seine wohlproportionierte Gestalt und durch etwas typisch Seemännisches in seiner Haltung auf. Bei näherem Zusehen wirkten seine klugen, ruhigen Augen, das gut geschnittene Gesicht und sein diszipliniertes, sicheres Auftreten außerordentlich sympathisch. Als ich noch dazu von Burns erfuhr, dass er der beste Seemann an Bord sei, drückte ich mein Erstaunen darüber aus, dass er, ein Mann in den besten Jahren und mit diesem Aussehen, als Koch angemustert habe. Wegen seines Herzens, hatte Burns erwidert. Etwas ist damit nicht in Ordnung. Er darf sich nicht zu sehr anstrengen, sonst kann er plötzlich tot umfallen. Dabei war er der Einzige, dem das Klima nichts angetan hatte. Vielleicht, weil er wegen des tödlichen Feindes, den er in der Brust trug, gelernt hatte, sich ständig in allen seinen Gefühlen und Bewegungen zu beherrschen. Wenn man sein Geheimnis kannte, merkte man es ihm an. Als der arme Steward gestorben war, hatte sich Ransom erboten, beide Posten zu übernehmen, da es in diesem fernöstlichen Hafen nicht möglich war, den Verstorbenen durch einen Weißen zu ersetzen. »Das werde ich schon schaffen, Herr Kapitän, solange ich alles in Ruhe mache«, hatte er mir versichert. Aber augenscheinlich konnte man nicht von ihm erwarten, dass er zusätzlich noch eine Krankenpflege übernahm. Im Übrigen hatte der Arzt strikt angeordnet, Burns an Land zu schaffen. Mürrischer denn je ging der erste Steuermann, von zwei Seeleuten gestützt, über das Fallreb. Im Wagen betteten wir ihn auf Kissen, und nur mit Mühe gelang es ihm, stockend zu sagen: »Jetzt haben Sie erreicht, was Sie wollten, haben mich von Bord gekriegt. Sie haben sich noch nie in Ihrem Leben gründlicher geirrt, Herr Burns«, sagte ich ruhig und lächelte ihn gezwungen an. Die Kutsche fuhr mit ihm los nach einer Art Sanatorium, einem Pavillon aus Ziegelsteinen, der auf dem Grundstück des Arztes lag. Ich besuchte Burns regelmäßig. Die ersten Tage erkannte er niemand, aber nachher empfing er mich, als wäre ich gekommen, um mich am Anblick eines geschlagenen Feindes zu weiden oder um die Gunst eines Menschen zu buhlen, dem ich ein großes Unrecht zugefügt hatte. Je nachdem, wie die überreizte Stimmung im Krankenzimmer war, kam es entweder zu der einen oder anderen Version. Aber welche es auch war, er brachte es fertig, sie mich fühlen zu lassen. Selbst während der Zeit, als er fast zu schwach schien, um überhaupt sprechen zu können. Ich behandelte ihn jedoch stets mit gleichbleibender Freundlichkeit. Dann brach eines Tages durch all diese Verrücktheit eine wahre Angstpsychose bei ihm aus. Wenn ich ihn in diesem mörderischen Ort zurückließe, würde er sterben. Das fühle er und er sei sich dessen ganz gewiss. Aber ich würde es doch wohl nicht übers Herz bringen, ihn an Land zurückzulassen. Er habe Frau und Kind in Sydney. Er streckte seine abgezehrten Arme unter der Decke hervor und faltete die mageren Hände. Er würde sterben. Hier würde er sterben. Er brachte es sogar fertig, sich einen Augenblick aufzurichten. Und als er dann wieder zurückfiel, dachte ich, er würde auf der Stelle sterben. Ich rief nach dem bengalischen Sanitäter und eilte aus dem Zimmer. Am nächsten Tag brachte er mich völlig aus der Fassung, als er wieder mit seinen flehentlichen Bitten begann. Ich gab ihm eine ausweichende Antwort und verließ ihn in einem Zustand völliger Verzweiflung. Nur mit Widerstreben suchte ich ihn am folgenden Tag wieder auf, und sofort attackierte er mich wieder, aber mit viel kräftigerer Stimme und einer Fülle alarmierender Argumente. Mit geradezu verrückter Energie stellte er mir seine Lage vor und fragte mich schließlich, ob ich den Tod eines Menschen auf dem Gewissen haben möchte. Ich sollte ihm das Versprechen geben, dass ich nicht ohne ihn in See gehen würde. Dazu müsste ich wirklich erst den Arzt konsultieren, sagte ich ihm, worauf er laut aufschrie: Der Doktor? Niemals! Das käme einem Todesurteil gleich. Die Anstrengung hatte ihn erschöpft. Er schloss die Augen, redete aber mit leiser Stimme weiter. Ich hätte ihn von Anfang an gehasst. Auch der letzte Kapitän habe ihn gehasst, habe seinen Tod gewünscht, habe den Tod der ganzen Mannschaft gewünscht. Was wollen Sie denn mit dem gottlosen Toten gemeinsame Sache machen, Herr Kapitän? Er wird Sie auch noch kriegen, schloss er und blinzelte mich geistesabwesend mit seinen glasigen Augen an. Herr Burns, rief ich ganz verwirrt, wovon in aller Welt reden Sie denn? Er schien jetzt zu sich zu kommen, obgleich er zu schwach war, sich aufzuraffen. Ich weiß nicht, sagte er erschöpft, aber fragen Sie bloß nicht den Arzt, Kapitän. Wir sind doch beide Seeleute. Fragen Sie ihn nicht, Kapitän. Eines Tages werden Sie vielleicht selbst Frau und Kind haben. Und wieder bat er mich inständig um das Versprechen, ihn nicht zurückzulassen. Ich war jedoch fest entschlossen, es ihm nicht zu geben. Hinterher schien mir dieser Entschluss geradezu strafbar. Man konnte diesem Mann, der völlig erschöpft war und kaum die Kraft zum Atmen besaß, dessen ungeheure Angst solche verheerende Auswirkung hatte, einfach nicht widerstehen. Und dann hatte er zudem noch genau die richtigen Worte gefunden. Wir waren beide Seeleute. Das traf mich, zumal da ich selbst keine Familie hatte. Das Argument, ich könnte eines Tages auch Frau und Kinder haben, wirkte nicht. Es hörte sich bloß wunderlich an. Ich konnte mir keinen Anspruch vorstellen, der größer und verpflichtender gewesen wäre als der, den das Schiff und die Männer erhoben, die durch dumme vertragliche Schwierigkeiten auf diesem Fluss wie in einer giftigen Falle saßen. Wie dem auch sei, ich hatte mir fast den Weg hinaus schon erkämpft. Hinaus auf See, auf die See, die rein, sicher und zuträglicher war. Und es waren nur noch 3 Tage bis dahin. Dieser Gedanke hielt mich aufrecht und erleichterte mir den Weg zurück an Bord. Im Salon begrüßte mich die Stimme des Arztes, und seine große Gestalt erschien gleich darauf aus der an Steuerbord liegenden Lotsenkammer, wo die Arzneikiste des Schiffes fest angelascht ihren Platz hatte. Als er hörte, dass ich nicht an Bord sei, war er dorthin gegangen, sagte er, um unseren Vorrat an Arzneimitteln, Verbandstoff und anderes zu kontrollieren. Alles sei nun ergänzt worden und in Ordnung. Ich dankte ihm. Gerade hätte ich auch daran gedacht, ihn darum zu bitten, da wir ja, wie er wüsste, in ein paar Tagen in See gehen wollten, wo endlich alle unsere Schwierigkeiten ein Ende haben würden. Er hörte mit ernster Miene zu, ohne mir eine Antwort zu geben. Doch als ich ihm meine Absicht mitteilte, Burns mitzunehmen, setzte er sich zu mir und, die Hand freundlich auf mein Knie legend, bat er mich zu überlegen, was ich mir damit auflade. Der Mann sei gerade noch kräftig genug, um an Bord gebracht zu werden. Mehr könnte er nicht ertragen. Und einen Rückfall würde er auf keinen Fall mehr aushalten. Vor mir läge eine Reise von vielleicht 60 Tagen, die mit schwierigen navigatorischen Verhältnissen beginnen und wahrscheinlich mit sehr schlechtem Wetter enden würde. Könnte ich es unter diesen Umständen riskieren, das alles durchzustehen, ohne ersten Offizier und mit einem zweiten, der noch jung und unerfahren war? Er hätte noch hinzufügen können, dass es außerdem meine erste Stellung als Kapitän war. Wahrscheinlich kam ihm dieser Gedanke auch, denn er sprach plötzlich nicht mehr weiter. Ich war mir dessen hingegen sehr bewusst. Dann gab er mir den dringenden Rat, telegrafisch einen ersten Offizier aus Singapur anzufordern, selbst wenn ich dadurch meine Abfahrt um eine Woche aufschieben müsste. Nicht einen Tag länger, sagte ich. Allein der Gedanke an eine Verzögerung der Ausreise machte mich schaudern. Die Mannschaft schien jetzt einigermaßen wohlauf zu sein, und zwar alle. Somit war es Zeit, sie aus dem Hafen zu bringen. Einmal auf See hätte ich keine Bedenken mehr vor irgendwelchen Schwierigkeiten. Die See war jetzt das einzige Heilmittel für all meine Sorgen. Die Brillengläser des Arztes waren auf mich gerichtet wie zwei Lampen, die die Echtheit meines Entschlusses zu ergründen suchten. Er öffnete den Mund, als wollte er weiter mit mir darüber sprechen, aber dann schloss er ihn wieder, ohne etwas zu sagen. Ich sah den armen Burns so deutlich vor mir, wie er erschöpft, hilflos und angstvoll dalag, dass mich die Erinnerung daran mehr bewegte, als es die Wirklichkeit vor einer Stunde noch vermocht hatte. Ich fühlte mich jetzt von den Schattenseiten seiner Persönlichkeit befreit und konnte ihr jetzt nicht mehr widerstehen. »Sehen Sie«, sagte ich, »wenn Sie mir nicht offiziell erklären, dass der Mann transportunfähig ist, werde ich veranlassen, dass er morgen an Bord gebracht wird und am folgenden Morgen mit dem Schiff auslaufen, selbst wenn ich noch ein paar Tage außerhalb der Barre vor Anker liegen muss, um das Schiff seeklar zu machen. Oh, die nötigen Anordnungen kann ich schon selbst treffen«, sagte der Arzt sofort. »Ich sprach nur als Freund, der ihr Bestes will. Ich meine, in diesem Sinne.« Er erhob sich in seiner würdevollen Schlichtheit und schüttelte mir sehr herzlich und, wie mir schien, etwas feierlich die Hand. Er hielt dann auch Wort. Als Burns auf einer Bahre am Fallreb auftauchte, ging der Arzt selbst neben ihm. Das Programm war insofern geändert worden, als man den Transport des Kranken bis auf den letzten Augenblick, nämlich auf den Morgen unserer Abfahrt, verschoben hatte. Es war eine knappe Stunde nach Sonnenaufgang. Der Arzt winkte mir mit seinem langen Arm von Land aus zu und ging sofort zurück nach seinem Wagen, der ihm leer bis zum Flussufer nachgefahren war. Als Burns über das Achterdeck getragen wurde, hatte es den Anschein, als sei er vollkommen leblos. Ransom ging hinunter, um den Kranken in seiner Kammer zu betten. Ich musste an Deck bleiben, um mich um das Schiff zu kümmern, denn der Schlepper hatte schon unsere Trosse festgemacht. Das Aufklatschen unserer ins Wasser fallenden Leinen rief einen vollkommenen Umschwung meines Gefühlszustandes hervor. Es war wie das Erwachen nach einem bösen Traum. Als dann der Bug des Schiffes flussabwärts gerichtet den Strom hinab fort von dieser schmutzigen östlichen Stadt fuhr, vermisste ich doch die erwartete freudige Erregung dieses so heiß ersehnten Augenblickes. Das, was ich unzweifelhaft empfand, war eine Entspannung, die sich in einem Gefühl der Müdigkeit auswirkte, wie nach einem ruhmlosen Kampf.
Helmut Kraus mit der 7. Folge aus der Erzählung Die Schattenlinie von Joseph Conrad in der Besetzung von Ernst Wagner. Eine Produktion des NDR, Regie Anna Hartwig. Das Buch ist im S. Fischer Verlag erschienen. Sie finden die Aufnahme auch in der ARD Audiothek. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Tarek Yusbashi. Bundeskanzler Scholz will heute offenbar die Rettung der Meyer-Werft im niedersächsischen Papenburg verkünden. Auf einer Betriebsversammlung soll er am Mittag vor den mehr als 3000 Beschäftigten sprechen. Thomas Stahlberg erklärt, wie die Rettung aussehen soll.
Der Haushaltsausschuss des Bundestages und der niedersächsische Landtag müssen schon noch im September zustimmen. Es gibt auch noch ein paar kleine Details zu klären, aber fest steht wohl, die Meyer-Werft wird ein Staatskonzern, zumindest befristet bis 2027. Bund und Land bürgen nicht nur für Milliarden, sondern steigen auch mit jeweils 200 Millionen Euro bei der Werft ein. Das bedeutet, zwischen 80% und 90% der Anteile gehören dann dem Staat. Und die Familie Meyer hat erstmals in ihrem eigenen Betrieb kaum noch was zu sagen.
Am dritten Tag des Parteitags der US-Demokraten hat sich der Vizepräsidentschaftskandidat Tim Walz an die Delegierten gewandt. Er nannte die Nominierung die Ehre seines Lebens. In seiner Rede